Hallo, mein Name ist Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der VÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ja, Katrin und ich sitzen gerade unserer heutigen Expertin gegenüber, Frau Magistra Doktorin Anita Dietrich-Neunkirchner. Im ersten Teil dieses Gesprächs haben wir uns insbesondere über den Verlauf der Träume während dem ersten Lockdown in der Corona-Pandemie unterhalten. Und wir haben da schon gehört, welche Charakteristika die Träume in den ersten beiden untersuchten Phasen hatten, also noch vor dem Lockdown, wo wirklich sehr starke Unsicherheiten geherrscht haben, und auch mittendrin, wo vor allem die Bewegungsfreiheit und das Alleinsein eine große Rolle gespielt haben.
Mhm. Vielleicht darf ich da nur eine Zwischenfrage reinwerfen, bevor wir dann zur dritten Phase kommen, nämlich weil Sie da jetzt eben auch von der Zeit gesprochen haben und die Zeit geht verloren und eben ja die Lebenszeit und es wird dann auch darüber geträumt. Welche Sinnhaftigkeit haben denn eigentlich die Träume oder wenn man sich an die Träume erinnert oder dann damit beschäftigt?
Ja, also erstens einmal sollen sie auch Hoffnung geben. Ja? Sie sollen uns helfen, dass wir eine innere Kontinuität aufrechterhalten können. Sie ordnen und strukturieren etwas in uns. Erst recht, wenn man einen Traum jemandem erzählt. Es ist ja auch, wenn man mit Patienten arbeitet, es ist ein Unterschied, ob ich an den Traum erinnere, bei mir behalte oder ob ich ihn schon einmal verschriftliche. Ja, da gebe ich ihn sozusagen von mir raus auf ein Papier, ja, mit einer unbewussten Hoffnung, dass ich später was damit machen kann. Oder wenn ich es dem Therapeuten oder der Therapeutin erzähle. Ja, aha, jeder Traum hat auch einen Beziehungsaspekt. Ich will damit etwas. Ja. Ich würde sagen, bei den Träumern und Träumerinnen, die regelmäßig teilgenommen haben an der Studie, waren verschiedene Aspekte da. Da kann man natürlich nur Hypothesen machen. Ja? Ein Aspekt ist wahrscheinlich, ein Stück Normalität aufrechtzuerhalten. Ja? Studium, Alltag, alles ist auseinandergebrochen, man hat Struktur bekommen. Ein anderer Aspekt ist wahrscheinlich auch, dass man bewusst oder unbewusst die Forschungsgemeinschaft mitgedacht hat. Ja? Ich bin nicht allein, ich bin in einer Gruppe. Ja, oder auch mich vielleicht als positives Objekt besetzt hat, ja, da schaut jemand auf mich, ja, oder zum Beispiel diese alte Träumerin, die da so viele Träume eingeschickt hat, da weiß man dann aus den Assoziationen, die hatte früher eine jungsche Analyse, hat die mir gemacht und war sehr zufrieden und hat viele Träume dort erzählt, die ist, keine Ahnung, die wird mich persönlich wahrscheinlich überhaupt nicht kennen, ja, hat aber das übertragen, würde ich sagen. Ja, also kann man habe ich im Buch auch verschiedene Hypothesen noch ausgearbeitet.
Kennen Sie eigentlich irgendwelche Tipps oder Tricks, wenn man jetzt zum Beispiel normalerweise nicht oder sehr wenig träumt oder sich das eben nicht lange merken kann, um das ein bisschen zu fördern, dass man sich vielleicht doch erinnern kann?
Ja, also das eine ist, dass man sich entweder was zum Schreiben aufs Nachtkasten legt, oder halt das iPhone oder so und zum Aufnehmen, ja. Damit macht man schon einmal sozusagen was relativ Bewusstes, ich will, ja, so auf dieser Ebene, ja. Und dann möglichst gleich unzensuriert und wenn es nur ein Traumfetzen ist. Ein Traum ist alles und wenn es nur ein Gedanke ist, ja. Und es niederschreibt, ja, oder aufnimmt. Und also das hilft schon sehr viel. Und es war ja auch mit als Struktur von diesen Tagebucheintragungen.
Sie haben vorher schon gesagt, was ein Traum so bringt. Aber was bringt es denn für einen persönlich, wenn man wirklich den eigenen Traum analysiert, entweder alleine oder auch mit professioneller Hilfe?
Ja, dass man sich besser kennenlernt und dass man sich auch besser aushält mit all seinen Ambivalenzen. Weil das, was im Traum ja zensuriert wird und irgendwie weich gezeichnet wird, das sind ja oft die Konflikte. Ja, und die Konflikte, wir wollen alle gut Menschen sein. Ja, also wir wollten ja auch in Corona niemanden sagen, ja bitte, ich will auch andere Leute treffen, egal ob jetzt wer stirbt oder nicht. Ja, aber das sind so Themen gewesen, die natürlich im Traum aufgetaucht sind. Ja, so ein bisschen ja, wenn jetzt die Zeit nicht da wäre, dann müsste ich nicht auf alte Leute aufpassen oder so, ja. Also verpönte Gedanken, verpönte Wünsche dürfen auch im Traum bearbeitet werden. Und wenn ich zum Beispiel in einer Therapie erfahre, das ist okay, das ist ein Teil von mir, aber das macht nichts, ich beschädige niemanden damit, ja, weder mich und meinen Ruf noch meine Eltern oder so, und das gehört dazu, werde ich freier und liberaler zu mir und auch zur Umgebung.
Vielleicht können wir da dann so zur dritten Phase kommen, ja, wo es dann wieder Richtung, ich sag Richtung Freiheit geht,
genau,
oder der Lockdown einfach.
Genau. Ja. Also da war natürlich eine deutliche Aufbruchsstimmung. Ja. Mhm. Das hat sich dann jetzt, weil es nur mehr auf die Themen, ob es typische Sachen gegeben hat, vielleicht war das am Tag vielleicht die typischsten Träume. Viele sind ums Feiern gegangen. Mhm. Ja. Partys feiern, wohin gehen, sich mit Leuten treffen. Ja. Ich sage mal einen manifesten Text, ja, weil das schon so viel Wunsch war. Ja. Aufbruchsstimmung, aber gleichzeitig auch ein Zögern dabei. Ja. Also eine, so wie es im ersten, am Ende vom ersten Lockdown war, wir haben ein bisschen gehofft, es ist vorbei, aber wir wussten ja schon auch von der Politik, naja, das kann 2 Jahre dauern etc. Es hat sich gespiegelt. Ja. Zum Beispiel, nicht? Ariane will zu einer Veranstaltung gehen, auf die sie sich freut, aber eine Freundin bittet sie, nicht daran teilzunehmen. Ja? Also sie will, und das, die Freundin, das ist sie selber auch, das ist ein anderer Teil von ihr, das ist sozusagen der Gegenteil, sagt auch, naja, vielleicht ist es nicht so geschickt. Ja? Also dieses Zögern, ja, ist überall drinnen. Oder Mara bewegt sich, es ist ein längerer Traum gewesen, wenn ich ihn zusammenfasse, von unten, war ein Hafen hinauf zu einem Hügel, und da schiebt sie einen ganz schweren Einkaufswagen. Und sie gelangt zwar nach oben, sprich Freiheit, ja, aber es ist irre schwer. Ja. Also wo unbewusst da ist, wir haben eigentlich nur eine schwere Zeit vor uns. Ja. Wir werden schon durchkommen, ja, aber es ist so beschwerlich, ja, mit so viel Gepäck, mit viel Ängsten, mit Entbehrungen, ja.
Sehr, sehr anschaulich ist es dann, ja, also wenn Sie uns darüber erzählen, sowohl eben dann der manifeste Text, aber eben die Interpretation dahinter, ja.
Ja, Und weiß nicht, um noch Zeit haben, ganz kurz vielleicht, weil das ist auch ein Herzstück, das mir total getaugt hat, ist, dass ich mir natürlich gedacht habe, naja, ich kann ja jetzt die Träume, auch wenn ich erfahren bin als Analytikerin, nicht nur alleine deuten. Sonst ist es ja auch eine Färbung von meinen Unbewussten. Und ich habe die Person, die geträumt hat, nicht da. Ja? Also wie kriege ich aber sozusagen mehr das herein, was jetzt wirklich sich abspielt, über die ganzen Assoziationen, Stimmungen, was sie erzählt hat. Wie kann ich das einfangen? Und da gibt es eine tolle Studie, eine Methode von Fritz Morgenthaler, der davon ausgeht, dass eine Gruppe mithilft beim Assoziieren und über die Gruppe die Einfälle und über das, was sich szenisch abspielt, ja, komme ich auf den unbewussten Gehalt. Also jenseits des manifesten Textes und wo man halt ein bisschen interpretiert, sondern komme auf was Verdichteteres. Ja. Also als kleines, und ja, also und das habe ich halt dann auch Träume, was es sich so einer Gruppe von 10, 15 Studierenden vorgelegt, und dann ist eine Stunde assoziiert worden. Und so eine lustige Episode, die ich auch im Buch beschrieben habe, war, da hat ihm ein Träumer, der hat so seine, wie sage ich einmal, seine Aggression, dass ihm eigentlich schon reicht und dass er schon Ruhe haben will, und er will eigentlich schon wieder ganz normal mit seiner Familie sein und seine Kollegen sehen, und das war sehr verpönt. Das hat er sehr unterdrückt, so im manifesten Text, und auch relativ brav geschrieben. Ja. Aber ja, und da war noch so ein Aspekt dabei, dass er die Großeltern wo besucht hat, und da hat er so einen Scherz gemacht, ja, die Großeltern sind ja schon eigentlich eh schon halb in Quarantäne, weil die gehen sowieso nicht außer Haus. Und in dieser Sitzung, müssen Sie sich vorstellen, wenn wir eine Dreiviertelstunde miteinander assoziieren, hat halt eine Studentin einen Hund mitgehabt, und der Hund hat zu bellen begonnen. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, was will uns denn Ihr Hund jetzt sagen? Und dann hat sie gesagt, mein Hund sagt, ich will dich beißen. Ja? Und das heißt, ich habe natürlich schon geschaut, dass bei dem Assoziieren das eine lockere Stimmung ist, dass wir uns nicht zensurieren, dass wir alles aussprechen können. So konnte sie aussprechen, was sie wahrgenommen hat, dass die beißenden Aspekte verdrängt sind. Aber durch den Witz, der Hund will uns beißen, haben alle gelacht in der Gruppe. Ja, das heißt, analytisch gesehen, es war Triebentladung. Da war was Richtiges da. Wir waren erleichtert, dass endlich die Aggression durchgekommen ist, die so deutlich war und die der Träumer so versucht hat, in seinem Traum zu unterdrücken. Ja? Also wer daran Interesse hat, muss das detailliert nachlesen. Aber so habe ich auch gearbeitet, um auf den unbewussten Gehalt der Träume zu kommen.
Finde ich spannend. Wie schaut es denn aus? Kann man da auch wiederkehrende Träume vor? Also dass eine Person immer wieder dasselbe vom selben Thema träumt?
Naja, in Ansätzen. Also so ganz konkret war das nicht. Das kennt man aus der Behandlung mit Patienten, dass manche wirklich fast den gleichen Traum immer wieder träumen. Ja, also in der Behandlung muss man dann drauf schauen, wo gibt es eine kleine Differenz? Ja, weil da ist sozusagen die Seele tut sehr viel zudecken und macht es so, kleistert es so stark zu. Wo ist eine Differenz? Ja, also ich erinnere mich an einen Patienten, der hat immer wieder geträumt, wie er immer von den Monstern verfolgt wird. Und zwar immer ziemlich ähnlich. Aber manches Mal war eine Tür offen, manches Mal nicht und so. Da geht man dann dorthin. Ganz konkret, dass in diesen Traumserien, die ich untersucht habe, dass da jemand dauernd das Gleiche geschrieben hat oder fast annähernd, habe ich nicht gesehen.
Was kann es denn heißen, wenn man öfter mal dasselbe träumt?
Dass man an einem Punkt ist, ja, wo man gerade nicht rauskommt. Ja, und dass da sehr viel Angst da ist, dass das sehr starr ist. Ja, und mit der Analytikerin oder dem Analytiker wird man dann eben schauen, lässt man sich den Traum immer wieder ganz genau erzählen und vielleicht ist einmal hat die Person, die vorkommt, ein bisschen ein anderes T-Shirt an oder irgendwie, ja, also so Kleinigkeiten, damit das Starre aufgelöst wird. Es ist sozusagen, ist eine Erstarrung da.
Okay. Und wenn es jetzt angenommen, man hat seit Jahren immer wieder einen ähnlichen Traum, nicht ganz gleich, aber immer wieder in die gleiche Richtung. Ja, vielleicht ist das ja schon von mir ein bisschen was.
Naja, also könnte man sagen, das sind zwei Texte. Das eine ist, dass man bewährte Folien immer wieder nimmt. Ja, die Seele nimmt was, damit sozusagen, das ist bekannt, ja, damit sie nicht aufwachen oder damit die Person, die das träumt, damit die nicht aufwacht. Es ist ja ein Unterschied, ob man das sehr, sehr bedroht. Ja? Also dass man diese Folie nimmt. Aber was mir einfällt, was ein sehr typischer Traum ist, und diese Träume sind schon vorgekommen, sind Prüfungsträume. Ja? Ein Prüfungstraum heißt, ich träume von einer Situation, die ich in der Realität bewältigt habe, aber im Traum ist es so, als würde ich gerade erst vor der Prüfung stehen. Das kann Führerschein sein, das kann sein irgendeine Prüfung auf der Uni, die ich aber schon absolviert habe. Der Sinn und Zweck eines Prüfungstraumes ist, zu beruhigen. Die Wunscherfüllung ist erst beim Aufwachen da. Auch wenn ich mich sehr fürchte im Traum. Weil wenn ich aufwache, denke ich mir, ach, das habe ich doch eh schon geschafft. Ja?
Ich wollte auch noch darauf hinaus, nochmal so zur Studie. Sie haben uns, bevor jetzt unser Podcast begonnen hat, noch die Einzigartigkeit der Studie erzählt. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen.
Ja, das ist mir ja auch erst nachher gedämmert. Ja, und habe ich erst nachher festgestellt, wie ich dann so beim Schreiben vom Buch war. Es ist, soweit ich bisher weiß, international die einzige Studie, die einen Verlauf, Träume im Verlauf untersucht hat. Also das heißt, im Schnitt haben die Träumer so, sage ich mal, 10, manche 30 Träume eingeschickt, ja, und wir konnten sie zuordnen, nicht? Das ist zum Beispiel eine Frau im Alter von bis 25, ja, und hat dann, wenn der Code so und so oft eingeloggt war, an den und den und den Tag einen Traum eingeschickt. Und ich kann dann ihre Träume vergleichen und schauen, wie ist der Verlauf, ja. Und das ist international so nicht gewesen. Ja, also es gibt sehr viele Einzelträume und Studien zu Einzelträumen und Interpretation zu Schlafverhalten, aber nicht vom Prozess her, wie die Bearbeitung dieser ersten schwierigen Pandemiezeit stattgefunden hat. Ja, und da bin ich auch erst im Nachhinein drauf gekommen.
Spannend, so die Nachträglichkeit. Ja. Genau, wie ich so in das Buch reingeschaut habe, bin ich auch über einen Artikel gestolpert von einer Kollegin, aber die übers Tagträumen geschrieben hat. Ja. Und jetzt wollte ich das einfach auch nur mit reinnehmen, ob sie uns vielleicht entweder anhand dieses Artikels oder auch allgemein einfach sagen können, was hat es denn eigentlich mit dem Tagträumen auf sich? Ja, weil gerade eben in Corona-Zeiten, wo wir uns ja wahrscheinlich alle irgendwann einmal gern woanders hingeträumt hätten oder auch so in schwierigen Zeiten, ja, wo man das kennt, ja, man sagt ja dann auch so oft mal den Kopf in den Wolken haben und ja.
Ja, also das ist ein Beitrag von einer Kollegin, die auch auf der SFU studiert hat und jetzt schon Analytikerin ist. Das ist die Gisela Hayek, die hat über das Tagträumen geschrieben. Und sie ist selbst Mutter von Kindern und hat hier untersucht, oder ist ja auch aufgefallen, dass viele Frauen auch während dieser Zeit sich quasi eine Auszeit nehmen mit Tagträumen. Das ist ein Bereich, der ist noch nicht so viel untersucht. Ja, weil man könnte sagen, das ist sehr was Bewusstes auf der einen Seite. Aber sie bringt eben noch Beispiele. Es geht eigentlich um Utopien, um Wünsche, die in dieser Zeit, wo man tagträumt, das Leben leichter machen. Ja? Also ich glaube, ein Traum, den sie da auch so, Tagträumerei, die sie beschreibt, ist auch, wie sich eine Frau immer so hineingebeamt hat, sich vorgestellt hat, sie ist irgendwie in so einer Art Schale, wo sie sich dann zurückziehen kann. Ja? Und man könnte sagen, als Ressource, Tagträumen als Ressource. Ja, also eine kreative Ressource, ein bisschen aus den Belastungen des Alltags auszusteigen mit einer kreativen Möglichkeit. Mhm. Ja?
So wie Imaginationen oder?
Genau, ja. Könnte man sagen wie Imaginationen oder man könnte sagen so kreatives, freies Assoziieren. Mhm. Ja? Aber das sind halt eher so Storys oder immer wiederkehrende, angenehme, gefühlsmäßige Stories. Ganz wichtig, sie hat hier in ihrem Beitrag eben auch über die Frauen geschrieben und das mit feministischen Aspekten verknüpft, wie wichtig das ist, dass man sich auch auf sich zurückziehen kann. Weil Frauen, die Kinder hatten, waren ja sehr belastet. Ja? Die Kinder zu Hause, selber mit Homeoffice, der Mann vielleicht noch zu Hause, ja? Überall viel Wirbel, wo bleibt man selbst? Als Schutz und Utopie, also als Schutzraum auch für sich.
Ja. Ich hätte noch eine Frage allgemein zur Traumforschung. Wissen Sie zufällig, ob es Forschung gibt in Richtung Logik von Träumen? Also ich muss, ich denke da immer wieder an einen Traum, den ich hatte. Da bin ich mit einem Bus, also wirklich so ein großer Bus, die Wendeltreppe hinaufgefahren bei einem Turm. Und ich habe mich dann gefragt, wie der umdrehen kann, statt dass, naja,
im Traum.
Genau, im Traum habe ich mich gefragt, wie kann der da umdrehen? Und es ist eigentlich absurd, weil überhaupt, dass der Bus da rauffahrt, die Wendeltreppe rauf, ist an sich ja schon unlogisch. Und deswegen, ja.
Ja, na, also man muss sagen, der Traum geht auf den Primärprozess zurück. Ja? Der Primärprozess, das ist sozusagen der Ort in unserer Seele, wo alles durcheinander gehen darf, ja, wo alle Wünsche sind, ja, ich will weg, ich will da bleiben, ich will jemanden töten, ich will jemanden so lieb haben, Ehe brechen, was es immer, ganz schiere Sache, ganz, ganz moralisch unzensuriert, ja. Das heißt, in unserem Primärprozess ist alles unlogisch. Im Traum selber wird es dann zum Beispiel auch mit so unlogischen Sachen dargestellt. Das ist völlig normal. Ja, dass Unlogisches ist, ja, also dass ein Bus eine Wendeltreppe rauffährt, ist eine kreative Lösung, ja, für irgendwie das, was Unlogisches ihm dargestellt wird. Wenn Sie jetzt meine Patientin wären, würde ich sagen, na, was fällt Ihnen zum Bus ein oder so, wie schaut die Wendeltreppe genau aus, und da käme man vielleicht auf irgendwas Biografisches. Dass Sie sich das ist auch sehr häufig, dass man im Traum einen Gedanken hat, ja. Freud hat gesagt, das knüpft an Gedanken, die man woanders schon hatte. Ja, so, aha, das ist aber unlogisch. Wenn Sie jetzt meine Patientin wären, würde ich dann fragen, aha, kommt Ihnen das bekannt vor, haben Sie schon mal so einen Gedanken gehabt? Kann ganz aus einem anderen Bereich sein, um mehr an das Unbewusstere heranzukommen. Ja? Und jetzt will ich da keine Traumdeutung machen, ja, aber was schon auffällt ist, dass sie in diesem Traum, da gibt es sozusagen eine Bewegung nach oben, aber irgendwie auch die Vorstellung oder die Fantasie, es muss auch wieder zurück nach unten gehen. Ja? Mhm. Dass das irgendwas Wesentliches ist in dem Traum. Ja? Aber das Unlogische, das ist ganz normal. Das ist sogar, könnte man sagen, unzensurierter. Ja, also in der Studie haben wir natürlich auch Träume gehabt, die waren aalglatt. Die haben fast total logisch gewirkt. Ja? Die sind eigentlich vom Analytischen her gesehen, ist die Abwehr ganz, ganz stark, wenn das so ist wie ein Realtext. Aber natürlich dann mit den Assoziationen und was sich sonst im Tag getan hat, ist man schon drauf gekommen, da stimmt was nicht. Ja? Aber wenn so unlogische Dinge im Traum passieren, heißt es eher, dass man sehr kreativ ist.
Bei der Traumdeutung hat man immer wieder diese Bilder. Also ich habe selbst schon öfter gegoogelt und auf eine Seite gefunden, die ich eigentlich ganz gern verwende. Nutzen Sie auch so Online-Plattformen oder Online-Lexika zum Deuten?
Nein. Kurz und bündig, nein. Kann ich Ihnen auch sagen, warum? Also Treppe, Bus zum Beispiel, wenn man diesen Traum hernimmt, ja, für jeden was anderes bedeutet. Ja. Freud hat gesagt, es gibt natürlich Kategorien Symboldeutungen. Diese ganzen Online-Plattformen sind auf Symboldeutungen, ist die Basis. Mhm. Ja. Das ist aber fürs vertiefende Arbeiten mit Träumen relativ fad und relativ einseitig. Ja, weil dann könnte man sagen, alle Spitzengegenstände zeigen was Phallisches, was Männliches an, alle Gegenstände, die Öffnungen haben, wie ein Schmuckkästchen oder eine Handtasche, zeigen was Weibliches an, oder das Handy könnte man als was Männliches sehen, was länglich ist. Das ist aber Blödsinn natürlich, weil mit dem Handy kann ganz was anderes gemeint sein. Ja, kann eine Beziehung zu jemandem mit Kommunikation oder so gemeint sein. Und Freud ist auch davon ausgegangen, dass solche plakativen Sachen, also was weiß ich, wenn gewisse Symbole vorkommen mit eben so phallische Symbole oder so, letztlich haben die Symbole immer was zu tun mit Geburt, mit Tod, mit Lebensbereichen, die wir eh alle durchlaufen müssen. Ja? Und dann darf man auch nicht vergessen, man muss natürlich auch den kulturellen Kontext mit einbeziehen. Wenn wir von Wasser träumen, es gibt zum Beispiel in der psychoanalytischen Literatur, in der europäisch-amerikanischen, sehr viele Träume mit Wasser. Die haben oft was mit Versinken, mit Mutter und mit irgendwie solchen Sachen zu tun. Aber ich habe eine Studienreise gemacht nach Malawi, wo wir auch über Träume gesprochen haben mit Heilern. Wenn dort natürlich von Wasser geträumt wird, hat es ganz einen anderen Sinn. Ja, weil das ist was Nährendes. Das ist ein Land mit wenig Wasser. Da freut man sich. Da fürchtet man sich nicht gleich vor einer Sintflut. Ja? Also es gibt kulturelle Kontexte natürlich auch.
Also Sie gehen immer so nach der persönlichen Assoziation.
Ja, natürlich kann man diese Symboldeutungen nicht wegstellen, wenn man jetzt jemand, was sehr häufig ist, dass man von Häusern träumt. Das Erste, was bei mir dann auftaucht, ist, das Haus ist ein Aspekt von einem selber. Gibt es einen Keller? Gibt es einen Dachboden? Wo beschäftigt man sich? Das ist sozusagen ja das Haus wie der eigene Körper oder so. Aber Fragen schauen, wo der Patient und die Patientin hingeht. Nicht interpretieren über jemanden hinweg. Und wenn mir jemand erzählt, so, ich habe gegoogelt, sage ich, aha, und was haben Sie herausgefunden und wie passt das? Also dann nehme ich das wie eine freie Assoziation.
Ich sehe das ja dann auch nur, das Googeln so als Hilfestellung oder Wunsch, ja, den Traum zu deuten oder vielleicht so mit jemandem, also einfach so, da ja so das Internet auch als Objekt, jetzt ein bisschen viel gesagt, aber trotzdem wie so ein Spiegel. Ja,
ja.
So.
Ja,
also, naja, natürlich,
wie Studentin habe ich sowas auch gemacht und habe mich dafür interessiert. Ja, natürlich. Mhm.
Ja, ich denke, wir kommen langsam zum Ende.
Mhm. Haben Sie vielleicht noch ein Schlusswort, irgendwelche Wünsche vielleicht an die Träumenden oder an die Forschung?
Na, vielleicht ist mein Schlusswort, dass ich hoffe, dass all diejenigen, die jetzt hier zuhören, dass ich die ein bisschen begeistere, überhaupt sich für die eigenen Träume zu interessieren. Auch für die Träume von anderen, ja. Aber dass man neugierig ist und dass man dem Träumen einen Sinn gibt, auch wenn man ihn nicht gleich versteht, ja, weil es ein wertvoller Schatz ist, ja, sich zu erkennen und auch zu spüren, was so im gesellschaftlichen Unbewussten ist.
Gut, dann danken wir Ihnen sehr, sehr herzlich.
Danke auch. Ja.
Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ja, Dankeschön.